Ja, liebe Teens, ganz herzlichen Dank für die feine Analyse der Predigtstile. Ich habe überlegt, was ich heute wohl für eine Predigt halten soll. Und naja, eigentlich wollte ich eine Terminator-Predigt haben, aber dann habe ich doch überlegt, nehmen wir doch die Fühl-dich-gut-Predigt. Aber ich verzichte auf die Seifenblasen. Und ich glaube auch, dass ihr was vergessen habt zu erwähnen, was auch auf jede Kanzel gehört. Neben Handtuch, Kissen und Seifenblasen gehört hier vorne natürlich auch eine Bibel hin. Ohne sie würde der Predigt die Basis fehlen. So haben wir gerade auch aus den Bibelstellen gehört, die die Teens am Ende des Theaterstückes vorgetragen haben. Gott will durch sein Wort zu jedem von uns reden. Heute soll es um ein Bibelwort aus Psalm 119 gehen. In diesem Psalm singt jemand davon, wie gut ihm das Wort Gottes getan haben, und er kommt immerhin auf 176 Strophen dabei. 5 Seiten lang schwärmt er in der Bibel davon, wie gut es seinem Leben getan hat, sich an Gott und seinem Wort zu orientieren. Eine wesentliche Aussage steht dabei in Vers 162, da heißt es: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Wenn ich mal versuche, das mit meinen eigenen Worten auszudrücken, würde ich sagen, ich freue mich über Gottes Wort, weil es der Fang meines Lebens ist. Der bedeutendste Fang meines Lebens. Natürlich ist das ein sehr persönliches Bekenntnis. Ich weiß, dass es viele gibt, die ganz anders über die Bibel in ihren Händen denken. Vielleicht behandelst du die Bibel so, als wäre sie ein Buch wie jedes andere. Einmal drin gelesen, verstaubt sie irgendwo in deinem Bücherregal. Oder es geht deiner Bibel so wie der, die wir vorhin hier vorgestellt haben. Sie presst Blumen und stinkt nach alten Socken. Leider leben wir in einem Land, das nicht mehr viel von der Bibel hält. Dabei haben wir ihr ganz viel zu verdanken. Sie war eines der ersten gedruckten Bücher und viele Menschen im Mittelalter haben durch die Bibel lesen gelernt. Die Bibel ist das Buch, das in Europa Werte vermittelt hat. Ohne sie gäbe es kein Grundgesetz, keine Menschenrechte und auch kein Leben in Sicherheit, wie wir es kennen. Aber all das haben die Menschen in Europa längst vergessen. Heute zählt, was Stern, Spiegel, Fokus und Bild schreiben, und da kommt die Bibel oft nicht gut weg. All diese Zeitschriften und Redakteure halten die Bibel für ein Märchenbuch. Darum, lass uns mal darüber nachdenken, was die Bibel vielleicht doch für jeden von uns bedeuten könnte. Und das Erste und Wichtigste ist, bild dir doch erstmal eine Meinung. Liest man in den Zeitschriften, und man kann die ja auch online lesen, mal genauer nach, stellt sich heraus, dass die Kritik an der Bibel sich meistens darum geht, dass es bestimmte Dinge, die in der Bibel beschrieben werden, dass die nicht bewiesen werden können. Aber ich frage mich, ist das deswegen ein Beweis, dass die Bibel lügt? Stellt euch mal vor, in 3000 Jahren gäbe es ein paar Archäologen, die wollten beweisen, dass es die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland wirklich gab. Sie graben hier in unserem Land und graben, aber werden sie noch irgendetwas finden? Die Nazi-Bauten wurden im Krieg zerstört, aus den Steinen wurden andere Häuser gebaut. Das Propagandamaterial wurde sorgfältig vernichtet. Hakenkreuze und ähnliche Embleme sollten nie wieder an diese furchtbare Zeit erinnern. Was also werden die Archäologen in 3000 Jahren finden? Gar nichts. Da sieht es mit den Ereignissen der Bibel doch schon viel besser aus. Die äußere Mauer des Tempelplatzes in Jerusalem, wo Jesus gesprochen und gebetet hat, die kannst du heute noch besuchen. Du kannst selbst dort langgehen und beten. 20 der 42 Könige Israels werden in den Geschichtsbüchern anderer Länder auch erwähnt. Selbst dass Jesus Wunder getan hat, ist dort aufgeschrieben worden. Bei Ausgrabungen am Toten Meer hat man 2 Städte gefunden, die eine Naturkatastrophe völlig zerstört hat. Genauso, wie es die Bibel über Sodom und Gomorra erzählt. So könnte ich jetzt stundenlang weitermachen, dass sich unzählige biblische Berichte tatsächlich erfüllt haben und man es heute noch beweisen kann, aber dafür reicht die Zeit heute Morgen leider nicht aus. Doch ich möchte euch allen Mut machen, dass ihr euch nicht von den Vorurteilen solcher Zeitschriften oder von Facebook und Co. oder von euren Freunden alles zunichte machen lasst, wofür die Bibel steht. Es lohnt sich hineinzuschauen, denn sie ist wirklich ein guter Fang im Leben. Sie ist ein echter Bestseller. Ihr könnt die Bibel heute in über 2000 Sprachen erhalten. Laut Guinness Buch der Rekorde ist sie das mit Abstand meist übersetzte, meist gedruckte, meist verkaufte und vermutlich auch meist gelesenste Buch dieser Welt. Die Bibel ist ohne Frage eines der wichtigsten Bücher der Welt. Sie hat Geschichte geschrieben. Und schon von daher bin ich der Meinung, sollte jeder mal einen Blick hineinwerfen und nachlesen, worum es geht. Bild dir eine Meinung über dieses wunderbare Buch. Außerdem stehen da ziemlich spannende Geschichten drin, die dir das Lesen erleichtern und die dich berühren und begeistern wollen. Darum zweitens, lass dich doch mal berühren von den Berichten. Stell dir mal vor, wie sich die Arme des alten Vaters anfühlten, als er den verlorenen Sohn endlich wieder in den Armen hielt. Oder wie schmeckten Fisch und Brot, die Jesus vermehrte, um die 5000 Menschen satt zu machen. Mach doch mal die Augen zu und versuch zu ermessen, wie sich das für Bartimäus anfühlte, dem Jesus zum ersten Mal im Leben das Augenlicht schenkte. Und öffne die Augen doch auch weit für den Regenbogen, den Gott für dich an den Himmel manchmal malt, als Zeichen seiner Treue und Güte dir gegenüber. Er denkt an dich. Aber ich will auch nicht verschweigen, dass es manche Seiten in der Bibel gibt, die sind ziemlich trocken und schwer zu verstehen. Dazu hat Mark Twain mal gesagt: Was beklagst du dich über die Seiten, die du nicht verstehst in der Bibel? Ich habe genug an den Seiten zu knabbern, die ich verstanden habe. Ich glaube, er hat recht. Manche Teile der Bibel haben für mich, zumindest früher, haben mich immer an Bedienungsanleitungen für meine Sachen erinnert. Diese Bedienungsanleitungen sind furchtbar langweilig und ich lese die normalerweise nicht. Ich habe lieber gleich losgelegt. Allerdings hat dann auch manches nicht funktioniert. Manche Dinge sind sogar kaputt gegangen und ich musste doch irgendwann in der Bedienungsanleitung nachschauen. So ähnlich ist das auch mit der Bibel. Wenn du Gott, diese Welt und die Menschen wirklich verstehen willst, dann brauchst du die Bibel. In ihr hat Gott nämlich tatsächlich aufgeschrieben, wie unser Leben funktioniert, wie diese Welt funktioniert. Hier steht drin, was wir wirklich zum Leben brauchen. Liebe Teens, ich habe in eurem Alter angefangen, die Bibel zu lesen. Ich hatte nicht das Glück, im biblischen Unterricht so viel erklärt zu bekommen. Ich habe sie einfach mal mit in den Urlaub genommen und da es viel regnete, hatte ich Zeit, mal darin zu lesen. Ich habe das Buch Ruth total verschlungen und am Ende habe ich sogar mit Ruth geweint. Ich habe gelesen, wie viel Mühe sich Gott gemacht hat, um uns Menschen zu erschaffen, und ich konnte mich danach ein bisschen besser annehmen, so wie ich bin. Von den Berichten über Jesus war ich so fasziniert, dass ich die 4 Evangelien komplett am Stück gelesen habe. Und ich bin darüber zum Glauben an Jesus gekommen. Und ich glaube, dass ich damit nicht allein stehe. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der Gott sucht, ihn in der Bibel finden wird. Ein Mitarbeiter einer Gemeinde verteilte in einer afrikanischen Stadt Bibeln an die Passanten. Einer der Leute sagte zu ihm: Also wenn Sie mir dieses Neue Testament mitgeben, dann werde ich mir aus jeder einzelnen Seite eine Zigarette drehen. Gut, sagte der Bibelverteiler Kambarami, das können Sie von mir aus machen, aber Sie müssen mir etwas versprechen. Sie müssen das Neue Testament lesen, bevor Sie es rauchen. Der Mann willigte ein, packte seine Sachen und machte sich aus dem Staub. Einige Jahre später nahm Kambarami an einem Kongress teil und während des Kongresses zeigte der Redner plötzlich auf ihn und sagte: Dieser Mann da, der erinnert sich wahrscheinlich nicht mehr an mich. Aber vor 15 Jahren schenkte er mir ein neues Testament, obwohl ich ihm androhte, es als Zigarettenpapier zu missbrauchen. Ich rauchte Matthäus, ich rauchte Markus, ich rauchte Lukas. Aber dann stieß ich im 3. Kapitel des Johannesevangeliums auf den Vers 16. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird das ewige Leben haben. Von diesem Moment an konnte ich nicht mehr weiter rauchen. Mein Leben hat sich verändert. Ich wurde Christ und heute bin ich der ehemalige Bibelraucher, sogar Pfarrer. Liebe Teens, ihr könnt etwas Ähnliches erleben, wenn ihr in der Bibel lest. Ihr müsst nicht Pfarrer werden, Aber Gott schenkt euch dieses Buch, damit ihr ihn kennenlernt und damit ihr an ihn glaubt. Hier drin sind alle Worte aufgeschrieben, die er euch persönlich sagen möchte. Darum nehmt die Bibel immer wieder in die Hand und lest darin, so wird aus seinem Buch schließlich euer Buch werden. Und das Dritte, tut, was Gott euch sagt. Augustin, einer der wichtigsten Theologen aus den ersten Jahrhunderten der Kirche, berichtet in seinen Bekenntnissen, wie er zum Bibellesen gekommen ist. Obwohl er in einem christlichen Elternhaus aufwuchs, spielte die Bibel lange Zeit keine Rolle in seinem Leben. Statt in die Gemeinde ging er lieber in die Kneipe. Schließlich riss er von zu Hause aus, er zog in eine große Stadt und versumpfte dort mehr und mehr. Es wäre wahrscheinlich bald mit ihm zu Ende gegangen, doch dann passierte etwas Erstaunliches. Augustinus schreibt: Ich saß unter einem Feigenbaum und hörte plötzlich eine Stimme. Und die Stimme rief immer wieder: Nimm es und lies es, nimm es und lies es. Mir wurde klar, dass das die Stimme Gottes ist. Er forderte mich auf, die Bibel in die Hand zu nehmen und zu lesen. Und als ich einen kurzen Abschnitt aus dem Brief von Paulus an die Römer las, da wurde mein Herz mit einem Licht erfüllt. Ich wurde plötzlich zuversichtlich und alle meine Zweifel waren von einem Augenblick auf den anderen verschwunden. Das war der Fang meines Lebens. Augustinus' Leben änderte sich daraufhin. Er fand Frieden bei Gott und er fand eine Aufgabe, die ihn erfüllte. So wünsche ich euch, liebe Teens und uns allen, dass wir beim Bibellesen immer wieder unseren Gott erleben. Er wirkt in und durch die Worte, die er in diesem Buch aufgeschrieben hat. Beim Bibellesen geht es ganz bestimmt nicht darum, möglichst schnell durch die Bibel durchzukommen. Es geht doch vielmehr darum, dass die Bibel uns durchdringt und dass die Worte unser Herz erreichen. Ihr verdient euch auch keine 100 Punkte im Himmel, wenn ihr die Bibel mal komplett gelesen habt. Aber euer Glaube bekommt endlich einen Halt durch diese Worte. Und dann wird es euch auch nicht mehr so schwer fallen, mit Jesus zu leben. Der Apostel Paulus schrieb seinem jungen Mitarbeiter Timotheus dazu Folgendes. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht: Alles, was in den heiligen Schriften steht, ist von Gott eingehaucht und ist nützlich, den Willen Gottes zu erkennen, die eigene Schuld einzusehen, sich Gott wieder zuzuwenden und ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Alles ist in diesem Buch von Gott inspiriert. Gott hat seinen Lebensatem in die Buchstaben und Wörter der Bibel hineingelegt. Er hat sie mit seinem Geist vollständig inspiriert. Gott hat mit seinem Geist auch darüber gewacht, dass die Autoren der Bibel in seinem Sinn geschrieben haben. Er hat sie mit seinem Geist geführt und geleitet. Nur so ist es doch zu erklären, dass ein Buch, an dem über 1500 Jahre lang ganz unterschiedliche Leute geschrieben haben, solch eine erstaunliche Einheit aufweist. Gott war den Verfassern der Bibel mit seinem Geist ganz nah und er hat mit seinem Geist ihre Worte zu seinen Worten gemacht. Und das geschieht übrigens bis heute. Gott nimmt die Worte der Bibel und macht sie zu seinem persönlichen Wort an dich und mich. Worte, die wir vielleicht x-mal überlesen haben, treffen uns plötzlich und wir wissen ganz genau, jetzt meint Gott mich. Als ich 16 Jahre alt war, wollte ich unheimlich gerne Bankkaufmann werden. Und so habe ich nach dem Abitur auch eine Ausbildung bei der Bank angefangen. Aber dann ging's los. Auf einer Freizeit sprach mich der Leiter an und sagte: Ich glaube, Carsten, du solltest Pastor werden. Ich sagte: Nein, ich wünsche mir schon immer, Bankkaufmann zu werden. Ich habe eine Ausbildung, da bin ich jetzt mittendrin, ich werde Bankkaufmann. Ein paar Wochen später, als ich zurück war in meiner Gemeinde, passierte das dreimal, dass Leute auf mich zukamen, die sagten: Carsten, könntest du dir nicht vorstellen, Pastor zu werden? Ich sagte: Nee, passt auf, ich werde Bankkaufmann. Das habe ich mir gewünscht, das ist mein Plan, das ziehe ich jetzt durch. Aber ich verspreche euch, nach der Ausbildung muss ich noch meinen Zivildienst ableisten, das war damals so, und dann denke ich noch mal drüber nach. Wollte allerdings nicht wirklich drüber nachdenken. Ich habe dann meinen Zivildienst angefangen und habe diese Entscheidung immer vor mir hergeschoben. bis ich eines Tages in meiner stillen Zeit die Bibelstelle aus 1. Korinther 9, Vers 16 las. Da schreibt Paulus: Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Ein persönlicher Satz, den Paulus so für sich empfunden hat. Aber in diesem Augenblick wusste ich ganz genau, das ist auch ein Bibelwort Gottes an mich. Er meint dich. Es war sozusagen Gottes Terminator-Predigt an mich. Und ich habe mich danach gleich zum Studium beworben und Gott hat diesen Weg bestätigt. So war das nicht nur in dieser Situation gut, auf Gott zu hören. Und ich möchte euch allen Mut machen, es genauso zu tun. Lest die Bibel und dann hört hin, was Gott euch zu sagen hat. Vieles in der Bibel bleibt dir verschlossen, wenn du dich auf den nicht einlässt, von dem die Bibel das spricht. Aber wenn du bereit bist, ihm zu folgen und auf ihn zu hören, dann werden seine Worte dich verändern. Vielleicht wirst du neu von der Liebe Gottes bewegt oder er überführt dich von einer Sünde und du wirst endlich davon frei. Oder Jesus hilft dir, eine Entscheidung zu treffen, die du schon ganz lange vor dir herschiebst. Es kann so viel passieren, wenn du dich neu auf Jesus und sein Wort einlässt. Denn so schreibt Paulus, jede Bibelstelle ist nützlich. Jede. Zum Schluss noch eine Frage. Wenn du auf eine einsame Insel verbannt würdest und du dürftest nur ein Buch mitnehmen, welches Buch würdest du mitnehmen? Diese Frage stellte einmal jemand dem Schriftsteller Chesterton. Und da man wusste, dass Chesterton ein engagierter Christ war, nahmen alle an, er würde die Bibel nennen. Aber er sagte, also auf einer einsamen Insel, da würde ich mitnehmen Thomas, Praxisratgeber für den Schiffsbau. Das macht natürlich Sinn. Wenn wir auf einer einsamen Insel festsitzen, dann brauchen wir ein Buch, das uns hilft, nach Hause zu kommen. Wir wollen nicht unterhalten werden, wir wollen nicht informiert werden. Wir brauchen ein Buch, das uns zeigt, wie wir gerettet werden können. Und nun schau dir mal deine eigene Situation an. Schau dir unsere Welt an. Wir sitzen auch oft fest und wissen nicht weiter. Unsere Welt geht kaputt und wir haben immer noch kein Mittel gegen den Klimawandel und andere Dinge gefunden. Es scheint hoffnungslos zu sein. Diktatoren und Islamisten gewinnen immer mehr die Oberhand. Und wir denken, die Leute scheinen doch verrückt zu sein. Und außerdem haben wir selber wahrscheinlich auch keine Ahnung, wen wir so genau am 26. September eigentlich wählen sollen. Corona und andere Krankheiten raffen täglich Menschen dahin. Es gibt zu wenig Gegenmittel gegen Krankheiten. Und wir selbst sind oft gefangen in Gedanken und Verhaltensmustern, die zum Tod führen. Wir sitzen jeder auf seiner kleinen privaten Insel fest, auf der wir weder uns noch Gott so genau kennen. Und wir halten nach einer Botschaft Ausschau, die uns weiterhelfen kann. Das ist der Grund, warum Leute, die Jesus nachfolgen, schon immer Menschen waren, die sich sehr stark mit der Bibel beschäftigt haben. Sie haben in ihr nämlich Halt gefunden, Wegweisung und ein neues Leben. John Wesley, der Gründer der methodistischen Kirche, sagte sogar, dass der zentrale Augenblick seines Lebens genau der war, in dem er anfing, darum zu beten, ein Mensch dieses einen Buches zu werden. Und genau das wünsche ich euch, liebe Teens, dass ihr zum Menschen dieses einen Buches werdet, dass aus seinem Buch wirklich euer Buch wird und dass ihr immer wieder sagen könnt wie der Psalmist: Herr, ich freue mich über dein Wort, ich freue mich über die Bibel, weil sie der Fang meines Lebens ist. Amen.